Ich freue mich über die Vortragenden, die wir haben und die markante Punkte, die diese Gesellschaft der Ärzte für die Bevölkerung Wien hat leisten können, herausstreichen werden. Und zwar ist das die Cholera und der Ringtheaterbrand und das damit verbundene Rettungswesen und schließlich und nicht endlich die Wiener Hochquellenwasserleitung, die alle drei mit einer massiven Intervention der Gesellschaft der Ärzte ins Werk gesetzt worden sind.
Lassen Sie mich eine Zeitreise begehen. 125 Jahre Billroth-Haus, aber über 180 Jahre Gesellschaft der Ärzte in Wien, 1837 gegründet. Initiator Kollege Wira, damals Allgemeinmediziner, der die Gesellschaft mit dem Ziel und Zweck gegründet hat, die Förderung der Heilkunst, der Heilkunde als Kunst und der Wissenschaft zu sehen. Und das ist dieses Haus weiterhin und die Gesellschaft geblieben, valides Wissen zu vermitteln, Wissen zu erarbeiten, zu präsentieren.
Es hat also schon vor der Wasserversorgungskommission hat es schon intensive Untersuchungen gegeben. Wie ist denn das Wasser beschaffen, das denn die Wiener so trinken aus ihren Hausbrunnen? Und das ist also ein Buch aus dem Jahr 1861, das sich damit beschäftigt hat. Und man sieht so, Bakterien hat man noch nicht gekannt, aber das, was sie schon gekannt haben, war nicht ohne. Und man kann sich ungefähr vorstellen, dass also das irgendwelchen hygienischen Bedingungen nicht extrem entsprochen hat, um das einmal so sagen. Jedenfalls war also sozusagen, man war sich einig, die Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung ist nicht das Ei, das Gelbe vom Ei, es muss was Neues her. 1864 ist das beschlossen worden und mit der Schenkung des Kaiserbrunnens hat dann die Planungsarbeit für die Hochquellenleitung begonnen. So, und am 24. Oktober endlich ist das eröffnet worden. Eigentlich wäre erst 1874 das gewesen. Man hat aber schon das Wasser dringend gebraucht. A war die Weltausstellung und B hat es einen relativ großen Wassermangel gegeben. Ja, und Sie sehen dann, wir kommen wieder zurück auf die Cholera-Typhus. Sie sehen dann, wie schnell eigentlich das doch abgeebbt ist. Da hat es noch ein Problem gegeben. 1873 war ein so strenger Winter und die Wasserführung der Kaiserbrunnquelle ist stark zurückgegangen. Jetzt hat man kurzfristig die noch existierende Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung dazuschalten müssen und das war gesundheitlich nicht optimal. Aber dann sehen wir, ist das praktisch nicht nur, aber auch wegen der Wasserleitung ist die Cholera zurückgegangen. Der Status quo jetzt ist natürlich Stadt Wien, fast 2 Millionen Einwohner, 12,8 Millionen Übernachtungen, also alles Dinge, die auf die Wasserversorgung einen extremen Einfluss haben. Ja, dann kurz nur, wie schaut das aus? Das, was Sie hellblau sehen, ist das von der ersten Hochquellenleitung und das, was Sie violett sehen, auch. Das ist das Druckniveau von Behötter Rosenhügel, wenn man das so sagen kann. Was so rötlich und bräunlich ist sozusagen, das ist das Druckniveau der zweiten Hochquellenleitung. Und nur das, was gelb hier angezeichnet ist oder so ganz hell ist, das muss gepumpt werden. Das ist aber sehr, sehr wenig. Das sind ungefähr 6-8% müssen gepumpt werden. Der Rest geht völlig gravitativ, was die meisten Leute nicht glauben können, dass man nahezu eine ganze Stadt gravitativ versorgt. Wir sind in Österreich, wenn man über die Grenzen schaut, wir sind auch bevorzugt. Ich habe da ein paar, Sie sehen zum Beispiel England, die haben 75% Oberflächenwasser in der Trinkwasserversorgung und nur einen kleinen Teil. Und selbst die Schweiz hat 16%, Deutschland hat 28% und wir haben keines sozusagen. Das heißt also, nicht nur Wien, sondern ganz Österreich ist also für die Trinkwasserversorgung doch sehr nachhaltig. Haben wir Glück. Topografisch sowohl als auch klimatisch.
Zwischen 1831 und 1873 erlebte Wien 6 Epidemien. Diese Zeit wird auch als Cholera-Epoche bezeichnet. Hier habe ich eine Tabelle, wo Sie sehen, wie viele Menschen bei jedem Cholera gestorben sind. Der erste Fall einer Cholera-Epidemie wurde im August 1831 gemeldet. Anfänglich begegnete der Stadt dem Ausbruch der Cholera wie dem Eindringen feindlicher Truppen. Daher versuchte die Regierung, die Seuche mit weiträumigen Sperren und der Einrichtung von Quarantänen einzudämmen. Die getroffenen Maßnahmen wie bewachte Grenzsperren an den Stadttoren und abgeriegelten Häuser sowie Räucherungen erwiesen sich allerdings als relativ wirkungslos. Die unmittelbar wichtigste Folge war zweifelsohne die Gründung der K&K-Gesellschaft der Ärzte zu Wien. Maßgebend beteiligt an der Entstehung der Gesellschaft war Franz Wirrer, wie wir von dem Herrn Präsident gehört haben, der seinen Laufbahn als Bataillonarzt begonnen hatte, dann Militärspitäler leitete und in Konstantinopel Pestkranke behandelte. Obwohl die Gesellschaft sich statutarisch bei dem Entstehen zu Herausgabe einer Fachzeitschrift verpflichtete, mussten anfänglich große Schwierigkeiten überwinden werden. Der erste Band der Verhandlungen der Ärzte wurde 1842 gegründet. Nach 4 Bänden veröffentlichte die Gesellschaft 1844 zum ersten Mal die Zeitschrift der K&K-Gesellschaft der Ärzte, die später durch tatkräftigen Einsatz Ferdinand Hebras redaktionell geführt wurde. 1855 erhielt die Zeitschrift auch ein Wochenblatt. Ein Blick in das Publikationsorgan der Gesellschaft lässt schnell sichtbar werden, dass ein Großteil der Berichte der den Infektionskrankheiten jener Zeit, Typhus, Pest, Blatter und vor allem Cholera gewidmet war. Die ärztlichen Debatten und die beschlossenen Maßnahmen während der Internationalen Sanitätskonferenz in Wien wurden von einem weiteren Mitglied der Gesellschaft, nämlich Johann Schnitzler, der Vater von Arthur Schnitzler, in der von ihm herausgegebenen Wiener medizinischen Presse veröffentlicht und dem interessierten Ärzte und Politiker zugänglich gemacht. Die Organisation der Internationalen Sanitätskonferenz in Wien 1874 zeigt vor allem, wie die Gesellschaft der Ärzte in den ersten 35 Jahren ihres Bestehens zum Kompetenzzentrum in Fragen der Choleraepidemie wurde und sich international positionieren konnte.
Wie sah eigentlich das Rettungswesen zur damaligen Zeit in Wien aus? Am 1. Juli 1769 erließ Maria Therese ein Patent mit Instruktionen für lebensrettende Maßnahmen und stiftete Prämien für Lebensretter. Ihr Leibarzt Gerhard von Swieten initiierte einen Unterricht, der für jedermann offen stand, unter dem Titel »Wie die scheinbar ertrunkenen, erhängten oder erstickten Menschen beim Leben zu erhalten seien«. 1803 wurde eine erste Rettungsanstalt durch den Sanitätsreferenten Josef Pascal von Ferro gegründet. Sie widmete sich der Verbreitung zur Hilfeleistung, der Hilfeleistung selbst sowie der Entschädigung und Belohnung der Helfer. Diese Rettungsanstalt bestand de facto nur bis 1809. Offiziell aufgelöst wurde sie allerdings dann erst 1830. Und 1876 wurde dann noch die Hilfreiche Hand als erste Wiener Lebensrettungsgesellschaft mit praktisch identen Aufgaben wie die beiden Lebensrettervereine gegründet. Das heißt, diverse Bemühungen waren zwar vorhanden, aber von einem strikt durchorganisierten Rettungswesen war man weit entfernt. Die Realität sah eher so aus, dass der Rettungs- und Krankentransport lange Zeit praktisch der Eigeninitiative von individuell begeisterten Personen, die helfen wollten, im jeweiligen Einzelfall überlassen war. Hier wurden nun vor allem drei Protagonisten der Gesellschaft der Ärzte aktiv. Jaromir Freiherr von Mundi, ab 1893 Ehrenmitglied, Theodor Billrath ab 1888 Präsident und Albert Mosetti-Gmorhub ab 1865 ordentliches Mitglied sowie ab 1901 im Verwaltungsrat der Gesellschaft der Ärzte tätig. Unterstützung erhielten die drei Mediziner vom Polarforscher und Kunstmäzen Johann Nepomuk Graf Wilczek, weil man brauchte vor allem auch einen Geldgeber, und dem schon erwähnten Eduard Lamezin. Bereits am 9. Dezember 1881, also einen Tag nach der Theaterbrandkatastrophe, beschloss Mundi gemeinsam mit Hans Wilczek und Eduard Lamezin eine freiwillige Rettungsgesellschaft zu initiieren. Wir haben schon gehört, dass der Ringtheaterbrand natürlich auch auf die Feuerwehr Einfluss genommen hat und einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Rettungswesens in Österreich hatte auch eben diese Einführung von Berufsfeuerwehren. Ich komme nochmal auf Maria Theresia zurück, weil sie einfach für die medizinische Entwicklung in Österreich ganz wichtig war. Und sie hat 1759 eine Feuerlöschordnung errichtet oder eingerichtet, die dann 1817 revidiert wurde und zur Grundlage für die Bildung der Wiener Berufsfeuerwehr wurde. Daneben formierten sich allerdings auch freiwillige Feuerwehren, wie wir sie heute kennen, sodass um 1870 rund 380 solcher freiwilliger Feuerwehren bestanden. Aufgrund der Erfahrungen im Ringstraßentheaterbrand erfolgte 1884 eine Reorganisation der Feuerwehr mit einer neuen Feuerlöschordnung. Die Hierarchie vom Branddirektor bis zum einfachen Feuerwehrmann wurde geregelt, der Mannschaftsstand erhöht und die Feuerwehr hielt die Einsatzleitung bei Katastrophen und Großschadensereignissen mit Gefährdungsbereich auch gegenüber anderen Einsatzorganisationen. Eine Maßnahme, die bis heute gültig ist.
Und wie gesagt, ich erzähle Ihnen etwas über die Baugeschichte des Hauses. Ja, 1837, ein wichtiges Datum für die Gesellschaft der Ärzte, wie wir heute schon gehört haben. 56 Jahre später, nämlich 1893, wird das Billroth-Haus eröffnet. Wie kommt es dazu? Das wichtige Datum 1837 geht mit der allerhöchsten Entschließung. Durch allerhöchste Entschließung wird also bewilligt, dass sich dieser Verein überhaupt gründen darf. Daran sehen Sie, wie wichtig es war, den Kontakt auch zur herrschenden Klasse aufrechtzuerhalten. Die Gründungsmitglieder waren natürlich alle sehr gut vernetzt und auch mit den Habsburgern natürlich sehr gut befreundet, wenn man das so sagen kann. Ja, erster Präsident wird Johann Malfatti. Sie sehen den oben im Festsaal noch einmal verewigt, nämlich hier. Und last but not least, 1857 kehrt man wieder zurück, dort wo man begonnen hat, nämlich in die neue Aula der alten Universität. Man stellt auch ein Ansuchen, man möchte dort bleiben, man möchte sich baulich verändern. Das wird also abgeschmettert und letztendlich muss ein Aktionskomitee gegründet werden, das sich mit der Erbauung eines eigenen Vereinslokals beschäftigt. Ja, und der Präsident Arlt wird also dieses Aktionskomitee erwählt, 1885. Sie sehen hier ein kleines Medaillon, das ist ein Detail aus dem Hochparterre Friesen der Mariannengasse. Auch für dieses Haus wollte man solche Medaillons prinzipiell an der Fassade anbringen. Man hat sich aber nach längerer Diskussion dann dafür entschieden, die wichtigen Mediziner hier in Form von Büsten im Festsaal zu würdigen. Theodor Billroth wird ab 1888 Präsident und nimmt das Ganze selbst in die Hand. Denn er beklagt, dass die Mitglieder bis auf den Flur hinaus gedrängt stehen und das sieht er also nicht nur als unwürdig an, sondern als Gefahr für die Einheit der Gesellschaft. Und dementsprechend wird bereits im März 1819 das Baukomitee, das sich mit der Erbauung dieses Vereinslokals beschäftigen soll, auf 4 Personen reduziert, nämlich auf Leopold Dietl, der Billroth dann beerbt als Präsident, der von 1894 bis 1898 dann die Präsidentschaft innehat. Anton Löh, Gründer des chirurgischen Sanatoriums Löh, das lustigerweise auch von Ludwig Richter, von demselben Architekten erbaut wurde wie das Billroth-Haus. Leopold Schrötter, Gründer der Lungenheilanstalt Alland und dem Präsidenten selbst, nämlich Theodor Billroth. Ludwig Richter, das ist der Entwurf, der, wie Sie wissen, letztendlich ausgeführt wurde, plant hier einen sehr, sehr großen Festsaal, der mit diesem Kolloargang also etwa fast die Hälfte des Grundstücks einnimmt. Die Baukosten veranschlagt er mit 115.000 Gulden, wobei 88.000 Gulden in den Bau fließen und weitere 22.000 in die Einrichtung. Und er ist der Einzige, der auch noch einen Reservefonds einplant in der Größenordnung von 5.000 Gulden. Ja, im Vergleich zu den anderen Entwürfen wird das also von den Architekten eher als schlicht und geradlinig gelobt. Wie Sie wissen, im Parterre ist die Bibliothek situiert und über den ersten und zweiten Stock erstreckt sich also der Festsaal. Das ist der Bereich, wo gebaut wird. Sie sehen also hier ist Richtung Norden, das wäre das Billroth-Haus, das hier ist die Frankgasse. Sie sehen, wir sind also mittendrin statt nur dabei. Und auch hier sehen Sie also die Röhren und am Westende des Gebäudes sind wir also voll von der Tunnelröhre angeschnitten. Und das ist auch der Grund, warum es hier zu massiven Eingriffen in das Haus kommen wird. Sie sehen also in diesem Bereich, hier wäre wieder die Frankgasse, in diesem Bereich wird also die komplette Bodenplatte ausgetauscht. Es gab also Fundamenterkundungen, die gezeigt haben, dass das Fundament nicht tragfähig genug ist. Daher muss also hier ein Stahlbetonboden erneuert werden bzw. eingezogen werden. Und das ist natürlich auch eine Chance fürs Haus, denn hier könnte man zum Beispiel eine Kompaktanlage errichten zur Lagerung von Büchern.
Als Arzt, als Wissenschaftler, als Lehrer, als Mensch, hervorragend, Friedel Kummer, wir danken dir sehr herzlich, eine Lichtgestalt der Gesellschaft der Ärzte. Was soll man ihm schenken? Ehrenmitglied ist er, Ehrensenator ist er, er hat bereits alles abgeräumt. Und jetzt haben unsere Verwaltungsdirektoren durch Zufall etwas entdeckt. Es gibt von Wiener Bricks aus Legosteinen zusammengesetzt, ein Billroth-Haus. Das schaut so aus. Und das darf ich hier, Friedel, namens des Präsidiums der Gesellschaft der Ärzte überreichen.